Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 11. April 2025 mit einer skurrilen Nachricht.
Dem Koalitionsvertrag.
Der Ukraine versus China.
Geld.
Duisburg.
Obst.
Shamjaf zu China versus Taiwan.
Einem Sinnspruch.
Einer guten Nachricht.
Dem Börsenticker.
Einem Limerick der Woche.
Katrin Rönicke.
Und Holger Klein. Die skurrile Nachricht habe ich diese Woche beim Guardian zuerst gelesen. Sie ging aber eigentlich um die ganze Welt. Zum Beispiel hat auch der Spiegel dann ein paar Tage später geschrieben, Instagram-Paar gibt Öko-Ressort auf und lässt 158 Fässer mit menschlichen Exkrementen zurück.
Ja, habe ich auch gelesen. Super, ne?
Das ist die Geschichte von Flemming Hansen und Mette Helbeck. Und auch wenn die Aussprache im Dänischen sehr schwierig ist, bin ich recht sicher, dass ich die beiden Namen okay ausgesprochen habe. So ein Paar, die sich vor Jahren in Kopenhagen kennengelernt haben, das ist Dänisch für Kopenhagen, in einem Restaurant. Sie war der Kellnerin, er hat gekocht. Danach haben sie gemeinsam ein Restaurant eröffnet, auch noch in Kopenhagen, namens Still Sense. Und das ist übrigens Dänisch für Standort, also heißt nichts Besonderes.
Was du alles, ach ja, du hast ja Dänisch gelernt.
Ja, ne? Ich habe doch mit Duolingo ein Jahr Dänisch gelernt. Und sobald wir irgendwann mal, ich lerne ja immer die Sprache des Landes wieder, wo wir als nächstes hinfahren. Mhm. Deswegen Dänisch ist gerade nicht dran, aber irgendwann bestimmt auch wieder. Naja, und jedenfalls haben sie dann in Schweden ein Waldressort eröffnet, das auch Still Sands hieß. Und genau das hat jetzt vor kurzem geschlossen. Sie sind nach Guatemala abgehauen.
Aber wirklich abgehauen, ne?
Genau. Die sind einfach plötzlich abgehauen. Und dort wollen sie jetzt ein Hotel eröffnen, weil sie so erfolgreiche Entrepreneurs sind.
Angeblich haben die doch auch mit diesem Restaurant riesig Steuerschulden aufgehäuft.
Ja,
ne?
Genau. Also die haben einige Gründe abzuhauen. Sie haben auch einige Leute, ich würde sagen, etwas wütend zurückgelassen. Im März, also letzten Monat, wurde das Waldhotel, was sie da in Schweden hatten, für bankrott erklärt. Die sind aber schon im Dezember abgehauen und haben aber zwischen Dezember und März weiter Buchungen für dieses Hotel.
Nein.
Angenommen und die Kunden mussten auch direkt bei der Buchung bezahlen. Das ist das eine.
Das ist ja nah an Ponzi.
Ja, es ist schon schwierig. So. Und genau, sie haben auf jeden Fall auch ordentlich Schulden, sowohl in Dänemark als auch in Schweden. Steuerschulden nämlich. Ja, also Millionenschulden heißt es in den dänischen Zeitungen. Aber wenn man das dann umrechnet von dänischen Kronen in Euro, dann kommt man auf so Pi mal Daumen eine halbe Million Steuerschulden, die beiden haben. Und sie stellen sich jetzt natürlich als die ganz großen Opfer dar. Ich habe mich heute Morgen eine Weile durch die Instagram-Profile geklickt. Das nenne ich mein echtes Opfer. Ja.
Du lässt wirklich keine Niederung aus.
Ja, das ist Recherche. Und ich tue das, damit ihr es nicht tun müsst. Sie haben ganz viel aufgegriffen. Also es gab verschiedene Anschuldigungen. Die hat auch der Guardian berichtet. Und der Bericht wiederum berief sich auf Politiken. Das ist eine dänische Zeitung. Und es geht einerseits eben um diese 158 Fässer mit, pardon, Scheiße, die vor Ort dann gefunden wurden.
Scheiß-Influencer immer.
wo die schwedischen Behörden sagen, das ist eigentlich ein eine Umweltstraftat, Straftat, doch. Sagen die schwedischen Behörden, sie hätten auch Tiere gefunden, die das Paar offenbar einfach zum Sterben zurückgelassen hätte.
Ey, bitte.
Außerdem hätten sie Abwasser von diesem Waldhotel einfach in den Wald laufen lassen.
Mhm. Sag mal, sind wir hier in Dubai?
Und eben die Steuerschulden. Ja. So, und zu ein paar.
Das war das Erste, was ich gedacht habe, als ich die Überschrift sah, 150 Fässer Scheiße, habe ich gedacht, ach, das ist wie in Dubai, die haben auch keine Kanalisation, die transportieren das auch so ab.
Genau, und jetzt also zu einigen dieser Vorwürfe nehmen sie auch Stellung auf Instagram. Sie streiten ab, dass sie Tiere getötet hätten. Ja? Also da sagen sie, ja, sie hatten Tiere und manchmal sterben Tiere, aber sie hätten sie nicht zum Sterben zurückgelassen. Also da stehe ich jetzt irgendwie Aussage gegen Aussage. Sie sagen auch, es gäbe da einen Nachbarn, mit dem hätte es quasi so eine Feindschaft gegeben und eigentlich sei das nur so eine Nachbarschaftsstreitigkeit, der wir sie jetzt halt anschwärzen und darauf würde jetzt eben so ein Artikel in der Zeitung basieren, der letztendlich dann tatsächlich um die ganze Welt gegangen ist.
Und die Fässer hat der Nachbar da auch hingestellt?
Genau, das ist jetzt ganz interessant. Also diese im Grunde sind es einfach Mülltonnen. Da sagen sie, naja, das waren Komposttoiletten. Also ihrer Meinung nach, und sie stellen sich halt als so wahnsinnig ökologisch dar, ist es Teil davon, dass sie so ein Recycle-System haben. Also dass sie so eine besondere Sorge um die Erde und ihre Natur und so weiter.
Unglaublich.
Und ich meine, Komposttoiletten, ne, kann man machen. Also wir kennen ja selbst Leute und wir waren auf Festivals, wo es Kompostklos gibt. Und das ist ja, muss man ja mal, jetzt mal ganz grundsätzlich sagen, die bessere Idee. Ne?
Ja, aber
so, genau.
Hinter diesen Kompoletten, auf denen wir da kacken gehen auf dem Festival, da ist auch noch eine ganze Infrastruktur dahinter. Die sammeln das nicht einfach in Fässern und stellen das in den Wald.
Ja,
hoffe
genau.
Ich. Also ich hoffe, dass...
Deswegen, also wegen dieser Äußerungen, dass sie gesagt haben, sind Komposttoiletten, hat der Guardian nochmal nachgelegt. Tite, das Paar, das ein schwedisches Ökoressort leitete, sagte, 158 Fässer menschlicher Abfälle seien ganz normal. Also die Behörden vor Ort sagen was anderes. Ne?
Für welchen Zeitraum? Ich frage für einen Freund.
Ich glaube, ein paar Jahre.
Okay, das kriege ich hin. Mm. Ja, das kriegt der hin.
Die Behörden vor Ort sagen, naja, also auch wenn man jetzt Kompoletten hinstellt, gibt es Regeln und die müssen angemeldet werden. Das muss irgendwie abgesprochen werden und das sei alles nicht der Fall gewesen. Das Paar sagt, die Behörden lügen, das war alles abgesprochen und die haben es verkackt. Entschuldigung. Also hier steht auch Aussage gegen Aussage. Zu den Abwässern haben sie nichts weiter gesagt. Und ich, das ist so eine Taktik, ich hasse das. Ne? Kennst du das? Du schreibst Leuten eine E-Mail. Da stehen drei Fragen drin. Und du bekommst eine Antwort-Mail, wo auf nur eine oder nur zwei geantwortet wird. Kennst du das?
Ja, das mache ich sogar manchmal selbst. Ich antworte nämlich grundsätzlich nicht auf dumme Fragen.
Ach so, okay, aber ich stelle nie dumme Fragen.
Ich antworte auch nicht auf Fragen, die so tun, als wären sie eine Frage, aber im Grunde ein Statement oder ein Vorwurf sind. Das lösche ich einfach weg.
Ja, okay. Na gut, aber du kennst es also nicht, dass du drei Fragen stellst und dann wird nicht auf alles geantwortet.
Nee, eigentlich nicht.
Na gut, aber die machen das so. Und tatsächlich, was sie nicht abstreiten, das sind die Steuerschulden. Und das ist, sagen sie auch ganz offen, deswegen sind sie nach Guatemala gegangen. Einfach um sich selbst eine zweite Chance zu ermöglichen. Die hätten sie halt in Dänemark und Schweden nicht. Und ich zitiere sie jetzt. Wir mussten auch erkennen, dass es eine unmögliche Aufgabe ist, als Unternehmer mit Herzblut in einem Land tätig zu sein, in dem die Steuern zu den höchsten der Welt gehören und die Bürokratie unerbitterlich ist. Mhm. Da haben wir sie wieder. Die Bürokratie ist einfach an allem
böse
schuld.
Böse Bürokratie, ja. Genau. Böse Gemeinwesen, das ist einfach nicht gut genug. Ich verstehe nur nicht, warum Guatemala? Also das eigentliche, das Standardziel für solche Grifter ist doch eigentlich Dubai.
Braucht man da nicht eine Menge Geld? Die haben halt einfach kein Geld.
Nee, ach, die haben doch alle kein Geld, diese ganzen Burschen, die da rumrennen. Die haben irgendwie, weiß ich nicht, die haben so viel wie du und ich, wenn überhaupt. Und ansonsten mieten sie sich halt alle 6 Wochen mal irgendein Ferrari und machen damit Spritztouren, Fotos und Videos und tun so, als wären sie reich.
Naja, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass die vielleicht trotzdem ein bisschen mehr Geld haben als dieses dänische Ehepaar, okay, mit seinen Kindern. Ich habe mich dann auch so ein bisschen durch die neuesten Videos und Fotos und so geklickt. Und ich glaube, man kann in Guatemala wirklich ganz gut mit wenig Geld auskommen. Wäre jetzt mal so meine.
Dann sollten wir vielleicht nach Guatemala übersiedeln.
Ja, ist mir zu heiß, weißt du ja.
Ja, aber weniger Bürokratie.
Das stimmt, das ist ein Argument.
Na gut, ich habe diese Woche praktisch nichts über Donald Trump mitgebracht.
Ich auch nicht.
Fast. Nur eins. Mhm. Und zwar gibt es so als Hinweis oder als Dauersurf-Tipp. Es gibt, also man kann ja viel aussetzen an der Berichterstattung der Tagesschau, also von ARD aktuell. Es gibt aber auch reichlich gute Sachen bei den Kolleginnen und Kollegen. Und eins dieser guten Dinger ist der Ticker mit dem Titel US-Zollpolitik. Ja, so Live-Ticker US-Zollpolitik. Wenn man da abends reinguckt, kriegt man einfach alle Überschriften, ja, wie so beim Börsenticker halt auch, so alle Überschriften von allem, was so den Tag über so passiert ist, in und mit und durch die USA, kriegt man da so schön aufgelistet. Das heißt, man kann sich da abends um 11 oder wann auch immer man ins Bett geht, kurz hinsetzen, da mal drüber fliegen und denken, ah ja, okay, das ist also heute mal wieder passiert. Und falls es einen interessiert, kann man auch noch draufklicken. Ich finde das ein ganz praktisches Ding.
Ja. Ich finde,
das ist alles, was ich zu diesem Thema zu sagen habe.
Auch weniger.
Und natürlich später der Börsenticker, aber das der sagt das ja von selbst.
Ich finde, wir könnten auch insgesamt ein bisschen häufiger betonen, dass die gute Arbeit machen. So auch Tagesschau, auch ZDF und Co. Wir beziehen uns ja auch oft auf deren Meldungen, ne?
Ja, eigentlich nicht. Also was ich ja mache, ist, ich informiere mich anderswo und verlinke dann in den Shownotes die Tagesschau, weil da garantiert keine Paywall ist. Mhm. So, das ist eigentlich so ein bisschen der Trick, den ich da mache. Ansonsten habe ich natürlich auch, weil ich auch schon, das ist natürlich auch schon wieder 10 Jahre her, aber trotzdem, der öffentlich-rechtliche Rundfunk verändert sich ja nur sehr langsam. Ich habe große Kritik an ARD aktuell, nicht zuletzt, weil ich halt auch Einblick in diese Redaktion hatte.
Genau, und Kritik ist ja aber auch wichtig und gut, aber eben.
Die sollen andere formulieren, denen man nicht sagen, naja, du bist ja nur sauer, dass sie dich gefeuert haben und jetzt punkst darum.
Das ja, ist aber nicht. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, die machen schon auch gute Arbeit.
Ja, ja, ne? Muss man sagen. Ja.
So.
Möchtest du was über den Koalitionsvertrag hören?
Ja, bitte.
Also, ich atme tief ein. Also, es gibt, SPD und CDU und die CSU, das ist diese Partei von diesem albernen fränkischen Food-Influencer, haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Die CSU hat natürlich sofort geschlossen mit Ja gestimmt, wo ich auch dachte, ja klar, stimmt ihr mit Ja, Hauptsache ihr kommt wieder an die Tröge. Alles andere ist erstmal unwichtig, Hauptsache wieder Zugriff auf die Kohlen. Ja, sie haben gesessen, haben verhandelt, sie haben relativ wenig nach außen durchsickern lassen. Teilweise ist dann doch ja das ein oder andere durchgestochen worden, aber eben nicht so großflächig, wie das wahrscheinlich passiert wäre, wenn die FDP an diesen Koalitionsverhandlungen beteiligt gewesen wäre oder wie viel die SPD durchgestochen hätte, wenn die Grünen daran beteiligt gewesen wären.
Aber man muss sagen, wenn man zurückblickt, die Ampelverhandlungen damals waren auch so diszipliniert. Die Koalitionsverhandlungen.
Ja, tatsächlich?
Ja, das haben auch alle gelobt damals. Das kam erst später mit dem Durchstechen.
Ah, okay. Haben sich geeinigt, das ist wie immer ein langes Papier mit ganz viel Text und ganz viel komischer Sprache. Ich stelle zunehmend fest, dass ich die Sprache dieser Menschen nicht mehr ertrage, weil die reden und schreiben alle nicht so wie normale Menschen, die so draußen rumlaufen, mit denen ich so tagtäglich zu tun habe und so, sondern das ist so eine völlig artifizielle, behördliche, nicht greifbar, egal, ich kann mich ewig drüber aufregen. Also genauso kann ich mich drüber aufregen, wenn irgendwie ein Polizist oder der Brandmeister im Fernsehen interviewt wird und nicht einfach sagt, naja, und dann hat 3:15 hat das Haus angefangen zu brennen, aber wir haben es geschafft, die Bude bis 4:30 zu löschen. Sondern es ist dann immer so, gegen 15:15 brach ein Brand im 3. Obergeschoss aus und unsere Kollegen waren aber in der Lage, intensive Maßnahmen ergriffen zu haben, die den Brand bis und so weiter. Das ist so,
ja,
das macht es halt sehr, sehr schwer, so ein Ding zu lesen, also wirklich zu lesen. Was man ja auch machen kann, ist es nach Schlagworten zu durchsuchen, genau, die einen besonders interessieren. Also ich habe das teilweise gelesen, teilweise durchsucht, stütze mich natürlich auch viel auf Sekundärquellen, gab da sehr viel Berichterstattung darüber. Ich finde auch sehr viel gute Berichterstattung rechts wie links. Und ich fange einfach mal, also vorne drin steht, wir müssen besser werden, damit es in Deutschland wieder aufwärts geht. Als Koalition setzen wir folgende Schwerpunkte. Wir erneuern das Versprechen der sozialen Marktwirtschaft, Chancen und Wohlstand für alle. Nein. Wir stärken den sozialen Zusammenhalt. Nein. Wir stärken unsere Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeiten, um Freiheit und Frieden zu sichern. Vermutlich ja. Wir sorgen für einen handlungsfähigen Staat. Nicht mittelfristig. Wir ordnen Migration, vermutlich, und fördern Integration. Nein. Leistungsträger und ihre Familien stehen im Mittelpunkt. Damit sind nicht diejenigen gemeint, die wirklich hart arbeiten. Hm. Wir feiern dieses Jahr 35 Jahre deutsche Einheit. Hä? Also, ne, gut. Es kommt jetzt mal eine unvollständige, völlig erratische Liste von Dingen, die ich da so gefunden habe, die ich interessant fand und so. Es wird bleiben, der Solidaritätszuschlag. Spitzenverdiener werden nicht stärker an der Finanzierung unseres Gemeinwesens beteiligt. Das heißt, keine Steuererhöhung da. Keine Reform der Erbschaftssteuer, keine Reform der Vermögenssteuer. Das Wort steht noch nicht mal drin. Vermögen interessiert sie überwiegend auch nur, insofern es dasjenige Vermögen ist, das man den Ärmsten noch abnehmen kann. Ja, Schonvermögen ist da das Schlagwort. Da werde ich regelmäßig ungehalten, weil diese Leute da im Bundestag oder überhaupt in unseren Parlamenten nicht kapieren, es auch nicht können, strukturell, die haben viel zu viel Geld, die kommen aus viel zu gutem Hause, die können nicht kapieren, dass ein paar tausend Euro auf der hohen Kante nicht dazu führen, dass sich jemand auf die faule Haut legt, sondern dazu führen, dass nicht wohlhabende Menschen in jeder beliebigen Lebenssituation besser schlafen können, das Wohlbefinden sich erhöht und wenn alle sich besser fühlen, geht es der gesamten Gesellschaft besser. Stattdessen wollen sie ans Schonvermögen ran, das muss erstmal komplett ausgegeben werden, bevor du irgendwas bekommst. Und wenn dann deine Waschmaschine kaputt geht, ja, Pech gehabt, Keule.
Hm? Ich muss das komplett ausgeben.
So habe ich es verstanden, ja.
Ui.
Bürokratieabbau wollen sie machen und zwar im Wesentlichen durch Digitalisierung. In Deutschland. Digitalisierung in Deutschland. ArbeitnehmerInnen sollen bei der Einkommensteuer entlastet werden. Kleine und mittlere Einkommen haben sie da besonders hervorgezogen. Wer genau damit gemeint ist, wann genau das passieren soll, wie viel das dann sein soll, haben sie nicht gesagt. Die Zersiedelungspauschale, man nennt sie auch Pendlerpauschale, steigt ab nächstem Jahr und zwar ab dem ersten Kilometer auf 38 Cent. Bisher gab es nur 30 Cent für die ersten 20 Kilometer. Das Deutschlandticket soll bleiben. Sie wollen die Finanzierung dauerhaft klären, also gucken, wie teilen Bund und Länder sich das untereinander auf. Und ab 2029 wollen sie es teurer machen und zwar schrittweise und, Achtung, sozialverträglich. Und was sozial ist, bestimmen die. Der öffentliche Personennahverkehr soll gestärkt werden. Es soll mehr Geld geben, auch für klimaneutrale Busse im ÖPNV, mehr Ladestationen, also Geld für Ladestationen und für E-Lkw. Komisch, ne? Vor ein paar Jahren waren die doch alle mit Wasserstoff, die Eltern. Die Mietpreisbremse wird um 4 Jahre verlängert. Das Gebäudeenergiegesetz wollen sie abschaffen.
Ja.
Ein neues wollen sie schaffen und das soll sein. Technologieoffener, flexibler und einfacher.
Ich bin gespannt. So.
Ja, der 8-Stunden-Tag wird abgeschafft. Stattdessen wollen sie einführen eine wöchentliche Arbeitszeitregelung. Natürlich in Absprache mit Arbeitgebern und Gewerkschaften. Was mich da irritiert ist, das ist lange her, es ist über 25 Jahre her, dass ich selbst Überstunden angeordnet habe und zwar regelmäßig. Das war aber eigentlich immer unproblematisch. Selbst wenn ich sonntags habe arbeiten lassen, war das unproblematisch. Ich musste dann nur beantragen beim Amt und da stand dann drin, dass den Mitarbeitenden der Kirchenbesuch zu ermöglichen sein muss. Fand ich ganz lustig. Also ich hab früher selber häufig Überstunden angeordnet. Und das war immer total unproblematisch, solange ich die Mindestnachtruhe eingehalten habe. Und das waren damals 11 Stunden. Das mag sich mittlerweile geändert haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir ja einen Arbeitsrechtler oder eine Arbeitsrechtlerin in der Hörerschaft und du magst mal einen Kommentar hinterlassen. Also ich verstehe wirklich nicht, warum es da jetzt eine bundesgesetzliche Änderung braucht.
Naja. Ja.
Für die Industrie gibt es natürlich was Feines. Die Körperschaftssteuer für Konzerne sinkt ab 2028 von 15% auf 10%. Und dieses, nächstes und übernächstes Jahr kannst du auf Ausrüstungsinvestitionen, also Maschinen und so, also nicht Kugelschreiber, eine degressive Abschreibung von 30% vornehmen, was ja schon mal nicht schlecht ist, 30% direkt von der Steuer abziehen zu können, mehr oder weniger direkt. Die Mehrwertsteuer in der Gastronomie für Speisen soll ab nächstes Jahr dauerhaft auf 7% sinken. Das werden die Gastronomen bestimmt an uns Kunden weitergeben. Die Agrardieselsubvention wird auch wieder eingeführt, dadurch wird dann die Butter billiger.
Aber wie ist das dann? Also darf man dann, also wenn das jetzt sinkt, darf man dann endlich in der Eisdiele bei meinen Eltern auch das Eis einfach dort essen, wo man es gekauft hat? Also da stehen
Stühle. Im Prinzip ja, aber das Arschgesicht, das überhaupt dieses Schild an die Tür gehängt hat, dass man Eis zum Mitnehmen erst ab 200 Metern oder wie viel Entfernung essen darf, wird das wahrscheinlich überhaupt nicht wirklich verstehen.
Nein.
Das Rentenniveau. ja, eins meiner Lieblingsthemen, weil ich langsam älter werde, soll bis 2031 bei 48% festgeschrieben werden, und zwar gesetzlich. Die 48% beziehen sich immer auf den sogenannten Eckrentner. Der Eckrentner ist derjenige Rentner oder diejenige Rentnerin, die in den letzten 45 Jahren genau das Durchschnittseinkommen verdient hat und damit jedes Jahr einen Entgeltpunkt oder Rentenpunkt gekriegt hat. Ja? Mhm. Das Einkommen soll bei 48% bleiben, das heißt nicht das Einkommen aller Leute soll bei 48%. Das funktioniert natürlich nur, wenn zusätzliches Geld ausgegeben wird fürs Rentensystem.
Aber wie ist es dann? Das heißt, dieser Eckrentner bekommt 48% von seinem letzten Gehalt oder so? Oder Gehalt der letzten 5 Jahre oder irgendwie sowas? Ne?
So, in, ja. Mhm.
Das heißt aber, wenn man mehr Rentenpunkte hätte, hätte man mehr Prozent?
Mehr. Ja.
Aha, okay. Ja,
aber es ist nicht leicht, mehr Rentenpunkte einzunehmen. Mhm. Also klar, du kannst jedes Jahr so viel verdienen, dass du 2 Rentenpunkte bekommst. Typischerweise macht das aber nicht der Azubi, der Student, der Berufseinsteiger und so weiter.
Die Mutter.
Also das, genau, die Mutter. Mütterrente übrigens auch. Also für Mütter soll es 3 Rentenpunkte geben, egal wann das Kind geboren wurde. Finde ich gut. Aber auch da kostet zusätzlich Geld. Mhm. Und sie schreiben auch, die Mehrausgaben, die sich daraus ergeben, gleichen wir mit Steuermitteln aus. Hm. Das ist übrigens ein Teil der Wahlgeschenke, auch die Mütterrente.
Jein, also noch haben wir es nicht geschenkt bekommen. Ne? Ich hab im Radio nämlich gehört, dass ich glaube Klingbeil oder irgendjemand von der SPD nochmal betont hat, naja, es steht ja alles unter Finanzierungsvorbehalt.
Da kommen wir noch, das hätte ich ganz am Schluss gesagt.
Und dann aber ganz explizit auch die Mütterrente.
Mhm. Ja, tatsächlich. Es soll nächstes Jahr einen Mindestlohn von 15 Euro geben. Also die Mindestlohnkommission soll die allgemeine Lohnentwicklung neu bewerten, sodass ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahre 2026 erreichbar ist. Dass er dann auch da ist, steht woanders. Ich habe nicht gefunden, wo. Das Bürgergeld wird abgeschafft. Es wird genannt Grundsicherung für Arbeitssuchende. Sanktionen werden verschärft, vollständige Streichung der Leistung. Da werden wir dann sehen, ob das vor Gericht überhaupt haltbar ist. Ja. Das ist alter Wein in neuen Schläuchen, was sie da, also ja. Wehrpflicht, sie wollen ein auf Freiwilligkeit basierendes Wehrdienstmodell haben. Das heißt, schwedisches Modell, ne? Also alle werden angeschrieben, müssen ausfüllen, gegebenenfalls wird gemustert.
Alle Männer.
Alle Männer, eventuell auch die Frauen, war mir jetzt auch ein bisschen egal. Was ich viel interessanter fand an diesem Ding, ist, da steht drin, zunächst. Das heißt, sie halten sich offen, innerhalb der nächsten 4 Jahre die Wehrpflicht komplett wieder einzuführen oder irgendwas anderes zu machen. Bisschen mehr Elterngeld soll es geben, bisschen mehr BAföG soll es geben. Vorratsdatenspeicherung versuchen sie auch mal wieder, weil immerhin, man muss ja den Faschisten einen funktionierenden Überwachungsstaat hinterlassen, sonst können die nicht so gut arbeiten. Klimageld gibt's nicht, Kernkraftwerke sind raus. Da hat sogar Söder, also der bayerische Ministerpräsident, gesagt, nee, davon habe ich mich verabschiedet, das bringt alles nichts. Das heißt, Söder hat auch gelogen, weil wenn Söder vor der Wahl nicht gewusst hat, dass das mit den KKW nichts bringt, dann sollte er sich vielleicht in Behandlung begeben. Schwangerschaftsabbrüche bleiben im Strafrecht.
Natürlich.
Die GKV, also die gesetzliche Krankenversicherung, soll da aber die Kostenübernahme, also die Kostenübernahme soll erweitert werden, soll. Mhm. Merz bekommt einen nationalen Sicherheitsrat, den hat er sich so lange gewünscht. Der wird natürlich auch im Kanzleramt angesiedelt. Sowieso das Kanzleramt saugt recht viel Kompetenzen, zieht recht viel Kompetenzen an sich. Also die Ministerien werden ein bisschen ausgedünnt. Was ich cool finde, sie haben sich überlegt, eine Frühstartrente. Mhm. Jedes Kind, das eine Bildungseinrichtung in Deutschland besucht, bekommt vom 6. bis zum 18. Lebensjahr jeden Monat einen Zehner. Mhm. Muss diesen Zehner aber in eine Aktienrente, also in ein kapitalgedecktes Altersvorsorgedepot, also in eine Aktienrente einzahlen. Was ich ganz geil finde, das ist nicht viel Geld pro Nase, es sind 1500 Euro insgesamt.
Ja.
Aber das ist Finanzbildung über Bande.
Ja, voll.
Ja? Hier, Finn Mike, gibt's jeden Monat, willst du jeden Monat einen Zehner, den musst du aber investieren. So, und einfach durch das Machen, einfach durch das Auseinandersetzen damit, verstehen junge Menschen vielleicht ein bisschen besser, wie Geld funktioniert, beziehungsweise wie es nicht funktioniert. Finde ich geil, finde ich eine geile Idee, tatsächlich.
Hm.
Kostet übrigens dann trotzdem 1 Milliarde im Jahr.
Ja. Also,
kostet ja mittlerweile alles 1 Milliarde im Jahr. Was mich in den letzten Jahren besonders betroffen hat, Pflege.
Mhm.
Ich zitiere die FAZ. In der Gesundheits- und Pflegepolitik bekennen sich die Partner zu einer langfristigen Stabilisierung der Beitragssätze und dazu, dass die Einnahmen durch ein höheres Beschäftigungsniveau gesteigert werden müssen. Damit habe ich mehrere Probleme. Also Einnahmensteigerung durch höheres Beschäftigungsniveau ist Wunschdenken, das ist nichts anderes. Das ist die Idee, naja, wir haben ja dann ganz viel Einwanderung oder wir haben ja dann ganz viel Wirtschaftswachstum, dadurch gibt es mehr Steuereinnahmen, mehr Geld in die Kasse und dann ist das Problem gelöst. Nein, so löst man so ein Problem nicht. Man löst so ein Problem nicht mit Hoffnung. Und die wirtschaftspolitischen Instrumente, die sie da hatten, also diese Steuersenkung, die Abschreibungsmöglichkeiten, die scheinen mir viel zu schwach, um hier einen wirklichen Investitionsschub, insbesondere privaten Kapitals, auszulösen. Das andere Problem, was ich da habe, ist, das ist ein ganz grundsätzliches Problem, und zwar ein grundsätzliches Problem im Nachdenken über die Gesellschaft.
Mhm.
Ja, die Partner zu einer langfristigen Stabilisierung der Beitragssätze. Das heißt, es interessiert nicht, wie es den alten Menschen geht.
Hm.
Es interessiert ausschließlich, was es die jüngeren Menschen kostet.
Ja.
Und das ist ein ganz, ganz prinzipieller Blick auf Gesellschaft.
Voll.
Man kann auch anders auf Gesellschaft blicken. Man kann fragen, wie soll es unseren alten Menschen gehen?
Ja, also so bedürfnisorientiert halt.
Genau.
Ne?
Und aus der Antwort auf diese Frage würde man dann ableiten, wie viel Geld wir dafür brauchen.
Ja.
Und daraus würden wir ableiten, wo wir dieses Geld hernehmen. Und da könnten wir alle ins Boot holen, wenn wir das wollten. Machen wir aber nicht. Stattdessen betrachten wir unsere Senioren im Wesentlichen als Kostenfaktor.
Voll.
Und das überträgt sich dann in sämtliche Bereiche dieses Systems. Zum Beispiel, weil auch die Erfahrung habe ich gemacht, Ärztinnen und Ärzte, denen es einfach zu anstrengend ist, alte Menschen zu behandeln, die darum nur das Nötigste tun, aber eine Rechnung stellen können. So, und ich hätte tatsächlich gerne eine anständigere Gesellschaft, also eine bedürfnisorientierte Gesellschaft. Selbst wenn das uns mehr Geld kosten sollte, als es momentan kostet. Mit uns meine ich nicht alle, sondern diejenigen, die sich das leisten können. Also dich und mich im Zweifelsfall, weil 5% haben wir immer noch locker.
Ja, und aber auch da kann man dann natürlich meine Lieblingsfrage stellen, und das ist die nach der Umverteilung.
Natürlich, das meinte ich ja mit alle ins Boot holen.
Mhm.
Also da muss jeder ran. Und ich bin noch nicht mal sicher, dass das unbedingt teurer werden müsste, wenn wir zuerst aufs Miteinander und danach auf den Geldbeutel gucken.
Ja,
ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass, wenn wir sagen, naja, hier, das ist das Grundbedürfnis aller und so, aber gut. So.
So macht es ja Dänemark, finde ich, ganz oft. Ne? Also in
Nein. Dänemark ist ganz schlimm. Da kann man noch nicht mal Scheiße im Wald verklappen. So ein Drecksland.
Das war Schweden, wo man das
nicht
kann. Die sind ja
ganz schlimm, die Schweden. Jetzt muss ich wieder an, wie hießen die? Erland und Dingsbums, diese beiden Typen aus, ich weiß gar nicht, wo die herkommen, ich glaube aus Norwegen oder so, die sehen immer so, wie Polen eine Bierflasche öffnen, wie Deutsche eine Bierflasche, und der Deutsche hat grundsätzlich eine Warnweste und einen Helm an, egal was er macht, er hat immer eine Warnweste und einen Fahrradhelm an. Und wie Schweden eine Bierflasche, und immer wenn Schweden dran sind, ist ein Typ, der komisch guckt und alles falsch macht. Okay, da wollte ich gar nicht, wir sind ja noch im Koalitionsvertrag, es wird Wahnsinn. Wir bekommen ein Ministerium für Raumfahrt.
Oh.
Und ich wüsste gerne, was sie alles in diesen Leberkäse gemischt haben, den dieser alberne fränkische Food-Instagrammer sich ständig reinschiebt. Aber gut. Es gibt jede Menge steht drin. Also wirklich sehr, sehr viel. Das sind über 150 Seiten und sehr viel Gefasel und Gelaber und ganz komische. Das hat mich aber auch bei alten Koalitionsverträgen oder früheren schon immer irritiert. Du hast halt sehr viel so sehr allgemein formulierte Sachen. Ne? Also wir wollen, dass der ÖPNV besser ausgestattet wird. Und dann aber auch so ganz Detailsteuerung.
Mhm.
Und dazu machen wir dies und dann rufen wir den an und machen. Das irritiert mich immer so ein bisschen. Ich lass mal 4, 5 Links in den Shownotes zu denjenigen Presseartikeln, in denen ich das am besten zusammengefasst gefunden habe. Ganz vorne dabei die Frankfurter Allgemeine und das Handelsblatt.
Mhm.
Taz, RND und Zeit sind auch mit dabei. Also da war es eigentlich am schönsten. Und jetzt habe ich mich über verscrollt, entschuldige. Bisschen vorne von mir. Ja, am schönsten. Lohnt sich aber trotzdem, sich das Ding runterzuladen, bisschen drin zu stöbern, weil da findest du dann so schöne Dinge wie: Wir errichten eine nationale Hyperloop-Referenzstrecke. Das ist das Dümmste, was ich da drin gefunden habe. Wirklich, es ist tatsächlich das Dümmste, was ich in diesem ganzen Koalitionsvertrag gefunden habe. Hyperloop ist eine Verarsche. Elon Musk selbst hat gesagt, dass er Hyperloop sich nur ausgedacht hat, um öffentlichen Nah- und Fernverkehr zu attackieren. Also um einfach irgendwie eine mythische Substanz zu schaffen, an der sich alle abarbeiten, damit bloß keiner auf die Idee kommt, dass man vielleicht ein paar mehr Züge oder Schienen legen könnte. Und an der TU München gibt es ja so eine 10 Meter Versuchsstrecke für Hyperloop. Da hätte ich eigentlich erwartet, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wenigstens so ehrlich sind und sagen, Alter, das funktioniert nicht. Was auch immer wir damit machen wollen, das funktioniert nicht. Ja? Rohrpost funktioniert, aber Hyperloop funktioniert garantiert nicht. Ja? Das alleine die Vorstellung, du, ja klar, wir machen eine 100 Kilometer lange Vakuumröhre, ja, durch die wir dann Projektile schießen. Und was ist, wenn da mal ein Loch drin ist in der Röhre? Ja gut, dann machen wir Gaffertape. Okay, und was ist, wenn so ein Projektil mal liegen bleibt? Ja, dann müssen die anderen halt warten. Also du hast, Hyperloop, ernsthaft, ich finde Hyperloop noch dämlicher als eine einspurige Bahnstrecke.
Ja. So. Wo dann immer die Züge aufeinander warten müssen. Oh.
Ja, genau. Das würdest du bei Hyperloop dann auch haben. Ne? Mhm. Das ist natürlich, also ansonsten empfehle ich Adam Something, einen YouTuber, der Hyperloop auseinandergenommen hat. Mhm. Ist, ja. Gruselig übrigens, wenn du nach dem Begriff digital suchst. Mhm. Es wird im Wesentlichen wird das präsentiert als Lösung für alles. Dabei wette ich, dass die überwiegende Mehrheit dieser Koalition nicht mal sagen kann, was digital überhaupt bedeutet. Und vermutlich steht darum im Koalitionsvertrag auch der Satz, auch die Meere sehen wir als digitalen Chancenraum.
Ich habe das auch gesehen.
Man muss fairerweise, das ist nur lustig, wenn du es dekontextualisierst.
Ja, eben, genau.
Fairerweise muss man sagen, das steht im Zusammenhang damit, wie man den Luftraum mittels automatisierter oder teilautomatisierter Systeme sichern kann.
Ah, okay.
Das ist dann, für die Wahrung der Sicherheit im Luftraum setzen wir die U-Space-Verordnung zügig um. Da geht es dann darum, wie darf man mit Drohnen fliegen, was machen und so. Mhm. Und in dem Zusammenhang ergibt dieser Satz dann auch wieder Sinn. Ich hätte ihn allerdings auch ein bisschen anders formuliert und nicht so, dass man dafür auslachte. So insgesamt, glaube ich, viel wichtiger als das, was die da jetzt aufgeschrieben haben, wird sein, wie flexibel sie willens und in der Lage sind zu reagieren. Und zwar zu reagieren auf die echten Probleme, die wir haben, nicht auf die eingebildeten Probleme, die bei dieser rechten Regierung, und das ist eine rechte Regierung, auch mit der SPD, weil das, was von der SPD übrig ist, ist auch im Wesentlichen rechts.
Nee, die sind ja einfach umgefallen, ne?
Naja, die SPD ist keine linke Partei. Das muss man sich einfach mal abschminken. So, und das ist leider immer wieder der Ausländer. Ja? Migration, Migration, Migration. Da mehren sie sich irre aus. Also da lassen sie sich von rechts außen weiterhin treiben. Was meine große Sorge ist, dass das Personal, das wir da sehen, das ist geistig im Wesentlichen stehen geblieben, irgendwann zwischen 1995 und 2020. Und das war die schönste Schönwetterperiode, die wir je erlebt haben. Das war so stabil, das schöne Wetter. Ich hab einfach nicht den Eindruck, dass dieses Personal, also das Personal der mutmaßlich nächsten Regierung, die Kraft hat, den Mut hat, dynamisch genug ist, um unsere Probleme wirklich anzupacken, nachhaltig zu lösen. Also Rente, Gesundheit, Pflege, Wirtschaft, vor allen Dingen da der Arbeitskräftemangel, der Strukturwandel. Wir sehen einen Strukturwandel. Ja? Mhm. Das wird dann immer mit Deindustrialisierung, da kommt ja immer so die Keule raus, aber es ist ein Strukturwandel, den wir sehen. Und wir haben Klima. Klima kommt kaum vor in diesem Koalitionsvertrag. Da merkt man dann auch dran, dass es von diesen Leuten eigentlich so wie so eine Ökospinnerei wieder abgetan wird.
Ja, sind die Grünen zuständig.
Genau, na, das und sie weigern sich halt auch einfach, wissenschaftliche Erkenntnisse ernst zu nehmen.
Ja.
Außer sie passen zu ihren eigenen Vorurteilen. Ne? Und es ist alles egal. Weil du, wie du eben schon gesagt hast, alle Maßnahmen des Koalitionsvertrags stehen unter Finanzierungsvorbehalt. Und damit ist halt klar, ist halt viel wichtiger, wie sie handeln werden, als das, was sie aufgeschrieben haben. Da gab es auch in irgendeinem Interview eine Frage, taugt denn dieser Koalitionsvertrag dazu, das Vertrauen in den Staat zurückzugehen? Und die Antwort, ich weiß nicht mehr, wen sie interviewt hatten, die Antwort war halt auch, das hängt nicht von Verträgen ab, sondern das hängt davon ab, wie die sich verhalten über die Jahre.
Ja.
Noch einen habe ich. Abgeordnetenwatch berichtet diese Woche darüber, wie LobbyistInnen versucht haben, den Koalitionsvertrag mitzuschreiben.
Ui.
Ja, das ist ganz schlimm. Aber es ist auch ganz lustig, Weil die sind nicht rangekommen an die Koalition, an die Verhandlungen. Weil die haben sich halt, ne, die haben sich halt weitgehend abgeschottet.
Ja.
Und anscheinend haben die Lobbyisten dann versucht, die mit E-Mails zuzuscheißen und, und so. Müssen wir, wahrscheinlich wird es früher oder später dann auch noch Artikel geben, wo man sehen kann, welche Teile des Koalitionsvertrages nicht von unseren PolitikerInnen formuliert worden sind. Andererseits, die müssen wahrscheinlich auch gar nicht daran. CDU, CSU sind sowieso, also ich halte die sowieso für den politischen Arm der wohlhabenden Schichten und der deutschen Industrie.
Mm.
Das heißt, die waren sowieso aktiv dabei und brauchten nicht Zugang von außen. Und das größte, allergrößte Problem mit diesem Koalitionsvertrag, was ich habe, ist, das Ding ist sowohl aus rechter Perspektive als auch aus linker Perspektive viel zu kurz gesprungen. Das löst an keiner Stelle die Probleme, die wir haben. Das ist, denke ich, an keiner Stelle überhaupt auch nur dazu geeignet, die Probleme, die wir haben, sinnvoll anzugehen. Sowohl aus rechter als auch aus linker Perspektive. Das ist weiter so mit neuen Überschriften, kommt mir das vor. Und das wird genau einer einzigen Bevölkerungsgruppe nutzen, der autoritären Rechten. Weil die werden fröhlich weiter erzählen können, dass Deutschland den Bach runtergeht. Nicht falsch verstehen, da stehen einige Sachen drin, die ich gar nicht schlecht finde. Da stehen sogar Sachen drin, die ich richtig gut finde. Die sind allerdings auf einem Abstraktionsniveau, von dem aus du der Hälfte Sachsens überhaupt nicht erklären kannst, inwieweit das dann das Leben denn verbessern würde. Weil diese Dinge, die den Alltag reibungsloser machen würden, die brauchen, so wie sie im Koalitionsvertrag stehen, viel, viel Zeit. Also das frühestens mittelfristig, höchstens langfristig wird da was passieren. Ganz besonders bei der Digitalisierung. Da sind wir nicht Jahre zurück, da sind wir mindestens ein Jahrzehnt zurück.
Mhm.
Und wofür diese Leute, also die autoritäre Rechte, sich interessiert, das ist, was kostet der Sprit? Wie lange muss ich beim Arzt warten? Was kostet die Butter? Und ganz am Ende geht es denen halt im Wesentlichen, das glaube ich, ist nach wie vor der Haupt, wenn nicht sogar der einzige Treiber für den Blick auf die Welt, geht es denen natürlich um Rassismus.
Absolut, ja, sicher. Oder halt irgendjemanden blöd finden können, das denke ich ganz oft so.
Ja, ein Innen, ein Außen, wie und ja, wie. Aber genau. Das ist ja sowieso, das ist ja rechts schon.
Ja.
Das ist also ne, so ein Wir und Die konstruieren und ne, also eine
es
Hierarchie
aufbauen. Ist vielleicht
aber
auch ein Stück weit menschlich. Man muss sich dann halt aktiv dagegen wehren, das zu tun, glaube ich.
Ja gut, ja, ja, klar. Und das ist dann aber auch, das aktive Wehren ist dann halt links. Ne? Also es ist so ganz klassisch. Rechts ist halt Hierarchien haben wollen, links ist keine Hierarchien haben wollen. Und ein Wir und Die ist notwendigerweise rechts. Und das ist auch okay, mit solchen Leuten kann man ja reden. Mit denen, ne?
Ja, voll.
Das ist alles nichts. Ich kämpfe nicht gegen rechts. Ja, ich kämpfe gegen alles, was ab dem rechten Rand passiert. Und zwar auch diesseits des rechten Randes schon.
Schön gesagt. Wir schauen mal in die Ukraine. Ich will nur ein Thema aufgreifen, das diese Woche so ein bisschen durch die Medien ging. Und zwar, dass zwei chinesische Staatsbürger dort gefangen worden sein sollen, also von der Ukraine. Der ukrainische Präsident hat das erzählt in seiner Videobotschaft. Und dann hat auch der ukrainische Außenminister sich an China gewendet und gesagt, hey, was ist denn da los? Also die haben dann Bilder gezeigt von denen und auch von zwei chinesischen Pässen. So. Und offenbar ist das schon länger ein Thema so in der Ukraine, also dass man zum Beispiel über Funk in bestimmten Regionen immer wieder Chinesisch gehört hätte. Das heißt, das ist jetzt gar nicht so neu. Also diese ganzen Leute, die sich ewig schon mit Ukraine und so weiter beschäftigen, die wissen das auch schon länger. Aber jetzt ist eben der Präsident damit erst an die Öffentlichkeit gegangen. Hat dann vor allem auch die USA adressiert, was vielleicht auch nicht ganz zufällig ist, weil die USA ja auch gerade mitten in einem ziemlich krassen Handelskrieg mit China sind. Deswegen glaube ich.
Wie viel Prozent haben wir mittlerweile? Fast 150% Steuern in beide Richtungen oder so ähnlich? Ne?
Ich glaube, 125 war die letzte Zahl, die ich gelesen habe. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, in welche Richtung, ehrlich gesagt, ich habe den Überblick verloren.
Ja. Warte mal, ich gucke mal bei der Tagesschau im
guck
Ticker.
Doch mal. Jedenfalls, ich glaube nicht, dass das Timing Zufall ist, sondern vielleicht hat man ein bisschen das Wissen zurückgehalten. Vielleicht aber hat man aber auch einfach gewartet, bis man zwei so Beweisstücke hat wie eben. Ne? Hier sind zwei Chinesen. Und insgesamt geht die ukrainische Seite davon aus, dass sich die Beteiligung von chinesischen Staatsbürgern auf ein Bataillon summieren könnte. Also zwischen 300 und 600 Leuten, sagen die. Und das ist ja erstmal interessant. Nun ist die Frage, was bedeutet das eigentlich alles? Also China sagt, wir als Staat haben damit nichts zu tun. Die behaupten ja auch immer von sich, sie sind neutral in diesem Krieg. Tatsächlich gibt es wohl auch Chinesen, die auf ukrainischer Seite kämpfen, allerdings wesentlich weniger. Und deswegen sagt China so, naja, das sind halt einfach Leute, Menschen,
Söldner,
die das privat entscheiden. Ich gehe dahin, ich kämpfe auf dieser einen oder auf der anderen Seite. Kennt man ja auch aus anderen Ländern, genau.
Ja, BlackRock, ne, nicht BlackRock, wie hießen die? Blackwater hieß doch diese Söldnertruppe aus den USA.
Kann sein.
Ist ja letztlich auch nichts anderes, wenn irgendwie Blackwater-Leute auf Seiten, weiß ich nicht, irgendeiner afrikanischen Truppe kämpfen, kannst halt auch sagen, cool, die Amerikaner kämpfen für die Somalier oder irgendwie sowas.
Ja.
Ist immer schwer, sowas dann halt, ja.
Auseinanderzuhalten, genau. Also deswegen, die Chinesen sagen, nee, das hat mit, also es kommt jetzt nicht von unserem Staat. Tatsächlich hatte der Guardian auch einen Artikel die Woche, wie Russland in den sozialen Medien in China Werbung macht und rekrutiert und einfach so, ne, hey, wenn du ein richtig harter Mann sein willst, komm zu uns, kämpf gegen die Ukraine, so ungefähr. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Was aber doch ganz interessant ist, ist, dass das dort nicht zensiert wird. Also China kann zwar sagen, ja, wir haben damit nichts zu tun, das ist Russland, die posten das hier. Aber wenn man weiß, wie oft und wie schnell China eben auch eingreift und einfach Content aus den sozialen Medien entfernt, wenn das irgendwie ihnen nicht passt, ne, ist einfach zack, ist es weg, dann weiß man halt auch, das ist ein aktives Tolerieren, dass das dort bleibt. Und es ist ja nicht nur das. Wir hatten ja, ich glaube, April letzten Jahres war das, hatten wir mal über eine Investigativrecherche gesprochen, wo rausgekommen war, dass China auch Teile nach Russland schmuggelt, so sogenannte Dual-Use-Teile, also wo ne, man kann die zivil einsetzen, man kann sie aber auch militärisch nutzen. Estland warnt seit Jahren, dass China der wichtigste oder einer der wichtigsten Player, was die Lieferungen und den Schmuggel vor allem auch von Teilen für die Herstellung von Waffen, vor allem geht es da um Drohnen angeht. Und auch die Ukraine hat immer wieder darauf hingewiesen. Die sagen halt also, wenn wir sehen, was so auf unseren Schlachtfeldern liegt, dann kann man sagen, etwa 60% der in russischen Waffen verbauten Teile sind aus China oder sind über China gekommen. So, und dann muss man noch was das ganz klar dazu sagen. Es ist in erster Linie auch China, das die russische Wirtschaft aktuell am Laufen hält, ja?
Klar.
Also die kaufen da das Öl und das Gas, aktuell auch schön billig.
Das machen wir auch, ne?
Ja, aber nicht mehr so. Also es ist natürlich eingebrochen nach 2022. Und genau das, was weggebrochen ist aus Europa, das fängt China halt auf und hält damit das Land und damit die Kriegswirtschaft vor allem auch am Laufen. So, und dann gibt es noch zahlreiche Softe, also unmilitärische und unwirtschaftlich, ne? Das hat also nichts mit Wirtschaft, nichts mit Militär zu tun, Aktionen in China, die auch ganz klar zeigen, wo das Land steht. Ne? In den Staatsmedien wurde von Anfang an die russische Linie übernommen. Also erst hat man es nicht Krieg genannt, jetzt ist es halt die Schuld des Westens und der NATO, dass da dieser Krieg ist und so weiter. Ne? Also es ist ganz klar, die USA und der Westen sind der Feind und Russland ist natürlich der engste Freund. Was ich ganz spannend fand in der Recherche, die kannte ich gar nicht. Es gibt das sogenannte Great Translation Movement. Das ist so
eine, gehört.
Ja, ich auch vorher noch nicht, aber bin ich über einen Wikipedia-Artikel drauf gestoßen. Das ist eine Online-Bewegung, die hatten auch meinen Twitter-Account und die haben ja seit 2022 eigentlich das Ziel, dass sie ultranationalistische und pro-russische und anti-westliche Stimmungen in China einfach dokumentieren und übersetzen. Also kannst du dann da sozusagen sehen, so eine Art Archiv, was
super
in China
gruselig,
ab. Ja,
oder?
Ja. Ich habe es nur überflogen, aber genau, also man kann da ganz gut sehen, so China sendet vielleicht nicht wie Nordkorea direkt Soldaten dahin oder ne, da ist jetzt nicht irgendjemand mit der Aufschrift im Auftrag Chinas oder so, aber das tut halt nur so, als sei es neutral. Und es steht ganz klar auf der Seite Russlands.
Ja, klar.
Punkt. So.
Ja.
Und es
alles, was den Liberalen, die liberalen Staaten und Staatengemeinschaften destabilisieren hilft, ist in Chinas Interesse.
Eben. So. Und das sollte man, finde ich, nicht vergessen, wenn China jetzt Europa aufruft. Das kam heute in den Nachrichten.
Der chinesische Präsident Xi Jinping forderte die Europäische Union auf, sich gemeinsam der Zollpolitik der USA zu widersetzen. Xi sagte bei einem Treffen mit dem spanischen Ministerpräsidenten Sanchez in Peking, China und die EU müssten ihre internationale Verantwortung wahrnehmen, die wirtschaftliche Globalisierung und den internationalen Handel zu schützen. Zusammen müsse man jeglichem einseitigen Zwang widerstehen.
So, also der will jetzt hier Best Buddies machen mit Europa. Und hey, ich finde auch, wir haben gemeinsame Interessen in dieser Sache, aber ich finde das auch eine gute Gelegenheit, diese andere Sache zu klären und zu sagen, hey China, wir können, gemeinsam sind wir mächtig, gemeinsam sind wir stärker als alleine, klar, aber dann bitte, das gibt's nicht for free, hör auf, Russland zu unterstützen.
Ja, beziehungsweise hör auf, uns zu destabilisieren oder den anderen dabei zu helfen, uns zu destabilisieren.
Genau.
Also so würde ich es eher formulieren und dann nochmal in die Details gucken, ja.
Und mal gucken, Russland ist eine Bedrohung für Europa und für die NATO. Es geht da ja nicht nur um die Ukraine, werden wir ja nicht müde zu betonen.
Es geht ja noch weiter. Also wohin würde sich ein russisches Imperium auszudehnen versuchen, nachdem sie sich Europa einverleibt haben?
Mhm.
Aber nur weil das vielleicht 30 Jahre in der Zukunft liegt oder 50 Jahre in der Zukunft liegt, würde ich mich in Indien trotzdem nicht so sicher fühlen.
Ja, das außerdem. Ja. Genau. Also deswegen, ich finde es eine ganz gute Gelegenheit zu sagen, so ja, China, okay. Aber entscheid dich mal, wir sind der neue Westen. Muss man ja auch sagen, finde ich ein ganz schönes Wort irgendwie.
Der neue Westen.
Der neue Westen. Und die Ukraine gehört ja dazu. So.
Ja.
Und das heißt, wenn du mit uns zusammenarbeiten willst, dann kannst du nicht daran teilhaben, dass Russland hier die Ukraine gerade platt macht. Punkt.
Ja, das Problem, das ich natürlich sehe, ist, ja, China und die Europäische Union haben gemeinsame Interessen. China und ganz Europa haben gemeinsame Interessen. Und man kann das, glaube ich, auch völlig problemlos so formulieren, wie wir eben gesagt haben. Also hört bitte auf, uns zu destabilisieren. Dann helfen wir euch, die Welt zu stabilisieren.
Ja, genau.
Aber was wir halt auch, und das halte ich in der jetzigen neuen Weltordnung tendenziell für einen Fehler, wir versuchen halt trotzdem immer noch die Uiguren zu retten. Und ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, was nicht funktionieren wird, ist zu den Chinesen zu sagen, hört auf, uns zu destabilisieren und haltet euch bitte mal an die Menschenrechte. Sondern diese Sache mit den Menschenrechten muss irgendwie, ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie das zu lösen ist, aber ich bin mir sicher, dass sobald du den Chinesen mit den Uiguren kommst, sie auch weiterhin Russland unterstützen werden. Das sind so die, glaube ich, neuen Realitäten, mit denen wir umgehen müssen. Wir sind nicht mehr in einer Position der Stärke, in der wir den Chinesen sagen können, Arschloch.
Ja, sieht man ja auch an der Türkei, ne? Also finde ich, das ist ja genauso. Wir sind relativ still zu dem, was gerade in der Türkei los ist, weil wir die brauchen.
Ja, ja. So, China. China hat die Zölle auf US-Waren erhöht auf 125%, nachdem die USA chinesische Einfuhren mit 145% besteuern.
So rum war es, okay, 125 aus China.
Ja, gut, weit über 100%.
Ja.
Schauen wir mal, wie das weitergeht, ey. Mann.
Wir bleiben vielleicht einfach in China oder in Asien und schauen uns einen anderen Konflikt an, nämlich den zwischen Taiwan und China. Da gab es ja jetzt immer mal wieder Meldungen, hier Drohgebärden und da Stress und so weiter. Und ich dachte, vielleicht kann Cham diese Woche mal ein bisschen was dazu sagen. Und deswegen hat sie sich das genauer angeschaut. Was ist da eigentlich gerade los und was bedeutet das alles? Und das erzählt sie uns am besten selbst.
Ja, da ist viel los im Westpazifik. Das hat vor allem damit zu tun, dass die USA letzten Monat zwei große Waffenlieferungen an Taiwan und die Philippinen abgesegnet haben. Taiwan bekommt zig Kampfjets, ich glaube um die 70 Kampfjets. Die ersten wurden bereits geliefert. Die Philippinen dürfen jetzt auch noch Kampfjets einkaufen. Ja, für die USA ist es auf jeden Fall so ein ganz klarer sicherheitspolitischer Move. Sie wollen ihre Partner in der Region stärken, vor allem entlang der sogenannten First Island Chain. Das ist so eine Art Verteidigungsring um China rum im Pazifik. Und die US-Botschaft ist ganz klar. Sie sagen, Taiwan, Philippinen und wir halten zusammen, wir liefern euch die Tools dafür, die ihr braucht. Für China ist das Ganze natürlich eine rote Linie. Taiwan gilt in Peking ja offiziell auch als abtrünnige Provinz. Waffenlieferungen also aus den USA oder egal wo, aber vor allem aus den USA, gelten dort eben als Einmischung in innere Angelegenheiten und provozieren regelmäßig ja sehr scharfe Reaktionen. Und das ist dann auch passiert, denn genau nachdem US-Verteidigungsminister Pete Hegseth Asien besucht hat, mit Stops in Japan und auf den Philippinen, wo er auch nochmal erneut Chinas Aggression in Anführungsstrichen kritisiert hat, da hat China ein groß angelegtes Militärmanöver rund um Taiwan gestartet. Ja, beteiligt waren, ich glaube, alle. Ja, Chinas Armee, Luftwaffe, Marine, Raketenstreitkräfte. Es waren mindestens 70 Militärflugzeuge unterwegs, 13 Kriegsschiffe, darunter auch der Flugzeugträger Shandong. Es gab gleichzeitige Operationen im Norden, Süden, Osten von Taiwan. Es gab auch Übungen zu einer Blockade von Seewegen und zu einer, ja, zur Bekämpfung auch tatsächlich von Bodenzielen. In einem offiziellen Statement, da nannte Chinas Militär das Ganze eine, ja, in Anführungsstrichen, ernste Warnung an sogenannte Unabhängigkeitskräfte in Taiwan und ein, ich zitiere, notwendiger Schritt zur Wahrung der nationalen Souveränität. Taiwan reagierte sofort, versetzte seine Truppen auch in Alarmbereitschaft, schickte eigene Flugzeuge, Schiffe los, aktivierte auch eben landgestützte Raketenabwehrsysteme. Und ja, und wie es in solchen Momenten oft ist, da spielt sich auch sehr viel Symbolisches ab. In chinesischen Propagandavideos, da wird Taiwan gerade richtig fertig gemacht, vor allem der Präsident Lai Ching-te. Der wird als grüner Parasit dargestellt, der die Insel aushöhle. Es gibt noch andere Clips, wo eben Raketenstarts, Schiffsbewegungen, Kampfjets gezeigt werden, die Taiwan von allen Seiten umschließen. Es gibt auch ja sehr, sehr viel KI, die gerade unterwegs ist. Das versucht so ein bisschen die Insel zu spalten, auch mit sehr viel, ja, mit sehr vielen Videos, die gerade unterwegs sind. Die Übungen auch, die chinesischen Übungen auch, die haben auch keinen offiziellen Codenamen, was laut chinesischen Militäranalysen zeigen soll. Ja, diese Art von Manöver ist jetzt sozusagen neue Normalität. Ja, diese Übungen, die waren, wie gesagt, eine direkte Reaktion auf Hegseths Besuch. Das sagen selbst taiwanesische Sicherheitsbeamte. Peking wollte damit ein Signal an Washington senden, gerade mit Blick eben auf die anstehenden Handelsgespräche zwischen den USA und China. Taiwan war dabei das perfekte Ventil sozusagen, um eben Stärke zu zeigen, um eben auch Washington zu zeigen, wir sind hier, wir sind stark und ohne eben die USA direkt anzugreifen. Die aktuelle Linie aus dem Trump-Weißen Haus ist dabei sehr, sehr eindeutig. Die sagen, wir machen mehr Druck auf China und gleichzeitig auch mehr Verantwortung, also tragen wir mehr Verantwortung für unsere Partnerstaaten in der Region, aber eben mit US-Waffen. Das, ja, das alles fügt sich natürlich sehr gut rein in diesen ganz größeren geopolitischen Kurswechsel. Die USA verfolgen ja unter Trump eine sehr klare Linie, America first, und das auch in der Außenpolitik. Heißt Partnerschaften ja, aber bitte kostendeckend. Wer US-Schutz will, soll mitziehen, militärisch, finanziell, politisch. Diese ganzen F-16-Deals, diese Kampfjet-Deals mit Taiwan und den Philippinen sind dabei ja mehr als nur Rüstungsverträge auch. Sie sind Teil des neuen US-Sicherheitskonzepts im Indopazifik und eine ja ganz klare Kampfansage natürlich auch an Pekings Expansionsplänen. Also ja, America first und das auch in der Rüstung.
Da habe ich noch einen ganz interessanten gefunden. Letzte Woche war das schon. China wird in den nächsten Monaten eine Invasion Taiwans starten, sagen Geheimdienstquellen, habe ich in so einer, auf so einer Webseite gefunden, also so Defense Security Außenpolitik Ding, sie 1945 heißt. Ich weiß nicht, was von denen zu halten ist. Ich folge solchen Dingern nur, um ja auch anderen Input zu bekommen. Ich tue das mal in die Shownotes. Also in 3 Monaten wird China Taiwan angreifen. Allerdings ist das, glaube ich, geschrieben worden, bevor Trump komplett frei gedreht ist, muss man mal gucken. Also wer weiß, was passiert. Wir werden sehen. Es gibt eine neue Studie, und zwar unter Beteiligung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Die haben versucht, die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen ein bisschen besser auf faktenbasierte Füße zu stellen und nicht nur auf das persönliche Empfinden von irgendwelchen Politikerinnen oder Politikern. 122 Menschen haben 3 Jahre lang 1200 Euro für lau gekriegt. Ich habe eine Vergleichsgruppe von 1580 Leuten, die kein Geld gekriegt haben. Beide Gruppen, also die mit Geld und die ohne Geld, haben regelmäßig Fragebögen ausgefüllt über ihre Lebensumstände. Dann haben sie statistische Zwillinge daraus gebildet. Also eine Person aus der Gruppe mit Geld, eine Person mit möglichst so identisch wie möglichen Eigenschaften und Lebenssituationen wie die Person mit Geld, um dann zu gucken, inwieweit unterscheiden die sich, wenn sie sich nur durch diese regelmäßigen 1200 Euro unterscheiden. Vorab, und das schreiben die auch, das DIW in der Studie, die Aussagekraft ist begrenzt. Ja, sie haben ausschließlich Auswirkungen auf den Einzelnen untersucht, nicht auf Populationen oder die Gesamtbevölkerung. Sie haben das nicht nach Wohnorten ausdifferenziert. Die zeitliche Begrenzung auf 3 Jahre bei so einem Experiment ist ein Problem. Ne? Wie verhältst du dich, wenn du weißt, das Geld kommt immer, im Vergleich zu wie verhältst du dich, wenn du weißt, das Geld ist in 36 Monaten wieder weg? Was sie auch nicht berechnet haben, weil sie es auch nicht können, weil sie einfach dazu eine zu geringe Datenbasis haben, ist, welche Preiseffekte hat sowas? Was für Inflationseffekte hat das? Also was für gesamtwirtschaftliche Effekte hat sowas, wenn jemand bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag oder wenn alle bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag diese Kohle kriegen? Der Spiegel hat es ganz schön ausgedrückt. Es ist unmöglich, eine Gesellschaft zu simulieren, in der das Grundeinkommen eingeführt ist und vielfältige Aus- und Wechselwirkungen hätte, die wiederum das Ergebnis des Experiments verändern würden. So. Außerdem, ne, hatte ich ja schon gesagt, die Teilnehmergruppe war ein ganz kleiner Ausschnitt aus der Gesellschaft. Alleinstehende zwischen 21 und 40 mit einem Einkommen von 1100 bis 2,6 netto im Monat, und die hatten sich aktiv um die Teilnahme beworben. Das heißt, keine Rentner, keine Arbeitslosen, keine Podcasterinnen, keine Familien, you name it, waren es nicht dabei. Trotzdem gibt es Ergebnisse. Also, sie haben untersucht die Wirkung des bedingungslosen Grundeinkommens oder wie sie es nennen, die Wirkung bedingungsloser Geldzahlungen auf Arbeitsmarktbeteiligung, Konsum und Wohlbefinden. Mhm. Über ein Drittel der bedingungslosen Geldzahlungen wurde gespart. 8% sind für wohltätige Zwecke im Allgemeinen ausgegeben worden, also Spenden, Unterstützung von Familie, Unterstützung von Freundinnen und sowas. Die EmpfängerInnen haben sich nicht aus dem Arbeitsmarkt zurückgezogen, noch haben sie signifikant ihre Arbeitsstunden reduziert. Ist vielleicht ganz interessant. Die Zahlungen haben die mentale Gesundheit verbessert, subjektiv empfundenes Wohlbefinden verbessert, und zwar über den gesamten Zeitraum. Im Abstract schreiben sie sehr schön: Diese Studie liefert evidenzbasierte Bausteine zur Versachlichung der sozialpolitisch relevanten Debatte. Sagt Jürgen Schupp, der Studienleiter beim DIW, schreibt oder sagt in einem Interview dann, dass er hofft, dass die Studie zur evidenzbasierten Versachlichung der Debatte um das Narrativ des Grundeinkommens beiträgt. Es wäre nämlich wünschenswert, wenn in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft hoffentlich künftig verstärkt faktenbasiert gestritten würde. Mit anderen Worten,
das ist ein schöner Wunsch.
Falls irgendwelche PolitikerInnen oder so diese Pars pro Toto Kommentatoren, Pars pro Toto im Sinne von mir hat es nicht geschadet oder dem da hinten geht es doch auch gut oder schlecht, je nachdem. Falls irgendwer sich hinstellt und behauptet, die würden alle nur faul rumliegen. Es gibt jetzt ein paar mehr Daten, sodass man diese Leute dann nach Evidenz fragen kann. Sie werden keine liefern können, aber wir. Wobei ich auch nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich für oder gegen ein BGE bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben aber immerhin eine Datenbasis, die da so einfach ist, dass man entkräften muss, was er nicht tun wird, weil die Anhänger des so einfach ist, dass man es auch nicht in der Lage sind, anders zu diskutieren als über ihre unmittelbaren Gefühle, die sie dann eben gerne pass pro toto begründen. Die Kellnerin im Biergarten in Oberbayern, die hat das auch gesagt. Und dann ist das ja so, wenn selbst die einkommensschwachen Schichten das sagen. Aber immerhin, die Orientierungslosen kann man damit vielleicht zum festeren Nachdenken bringen.
Tja, und damit hast du mir so ein bisschen meine gute Nachricht geklaut. Das wäre nämlich meine ursprüngliche gute Nachricht, auch das Ergebnis der Studie zu Bürgergeld.
Dann habe ich noch eine gute
Nachricht. Ich habe natürlich eine andere rausgesucht, weil du hast mir ja gesagt, dass du darüber reden willst.
Ich habe noch eine gute Nachricht.
Aber ich hoffe, zuerst. Ich bin zuerst dran. Dann ist keine Zeit mehr für deine gute Nachricht.
Okay, dann schmeiße ich die raus. Nein. Dann sterben eben 3 Millionen Menschen.
Ich muss ein bisschen ausholen. Also aus Deutschland sollten unter anderem 2 irische und ein polnischer Staatsbürger ausgewiesen werden. Das hatte ich schon bei RTE, das ist so ein irischer Fernsehsender, und beim Guardian gelesen und mich da ziemlich geärgert und aufgeregt, weil die nämlich ausgewiesen werden sollen, weil sie für Palästina und gegen Israel protestiert hatten, hier in Deutschland. Mhm. Wir sprechen aber von...
Moment, Staatsbürger, wer soll da ausgewiesen werden?
Irische und polnische Staatsbürger, also europäische Staatsbürger, ja.
Aha.
Weil sie ihr Recht, wie ich finde, auf Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit wahrgenommen haben.
Ja, natürlich.
Aber das haben sie halt in Berlin. Und in Berlin regiert die CDU und die SPD. Und das hat man ja schon gesehen, dass sie auch im Kampf gegen bestimmte Kultureinrichtungen dann so mit der Staatsräson und auch mit diesem Antisemitismus-Vorwurf ziemlich, ich sag mal, ja, beliebig umgegangen sind. Ne?
Also ja, das war doch hier Stark-Watzinger oder wie sie hieß, die auch in die Forschungsfreiheit sich da eingemengt hatte. Ne?
Gut, aber das war ja auf Bundesebene dann. Ne?
Ja, gut.
Aber. Und auch um das einmal klar zu sagen, ich bin seit Jahren dabei in diesem Netz, im Podcast, wo immer ich kann, gerade auch in linken Kreisen über Antisemitismus aufzuklären. Aber das hat jetzt hiermit ja gar nichts zu tun, weil also auch wenn jemand eine andere Haltung in diesem ganzen Israel-Palästina-Konflikt hat als ich vielleicht, ja. Und beziehungsweise, ich muss auch sagen, wenn Leute sagen, ich möchte aber dagegen protestieren, was die israelische Regierung da tut, dann bin ich sofort auch dabei und sage, ja, und das machen ja die Leute in Israel übrigens auch. Egal. Worum es hier geht, ist ja, dass das genutzt wird und dieser Antisemitismusvorwurf vor allem auch genutzt wird, um Leute loszuwerden. Und das sehen wir eigentlich gerade vor allem in den USA. Da passiert das ganz massiv, also dass wirklich in den Unis die Studierenden da rausgezogen und abgeschoben werden, weil sie an irgendwelchen pro-palästinensischen Demos teilgenommen haben. Aber so weit müssen wir gar nicht schauen. Wir haben das jetzt hier auch bei uns in Berlin. Und ich finde, da sollte man nicht zu schweigen. Das sind Methoden, die Faschisten anwenden, wie Donald Trump. Und das sind Methoden, gegen die muss man sich wehren. Und das hat sich auch eine mutige Beamtin vom Landesamt für Einwanderung, kurz LEA, hier in Berlin gedacht. Die wurde nämlich angewiesen, dass sie eben diese Leute ausweisen soll. Und dann fragt den Staat, sind ihre E-Mails zu der Thematik jetzt öffentlich? In diesen E-Mails antwortet sie einem lieben Herrn, dessen Name geschwärzt ist, dass sie seiner Weisung aus Rechtsgründen nicht nachkommen kann. Sie führt dann an, ne, innerhalb der EU haben Menschen Freizügigkeitsrecht. Sie führt an, dass man den Leuten nicht nachweisen kann, dass von ihnen eine Gefährdung für die öffentliche Ordnung besteht. Das ist die einzige Begründung, wie man dieses Freizügigkeitsrecht einschränken kann. Und diese betroffenen Personen waren ja auch gar nicht verurteilt oder so. Ne? Also das ist einfach...
Das finde ich ja...
Also tatsächlich hat die Beamtin hier von ihrem Remonstrationsrecht Gebrauch gemacht.
Sehr gut.
Und dafür muss man ihr applaudieren, wirklich.
Absolut.
Wer das noch nie gehört hat, das Wort, das Remonstrationsrecht sagt, dass Beamtinnen dazu berechtigt und sogar verpflichtet sind, das wissen viele nicht, Weisungen zu widersprechen, die sie als rechtswidrig einschätzen. Und genau das hat diese Frau gemacht und dafür verdient sie Applaus.
Du sagtest, es geht darum, Leute loszuwerden. Ich glaube nicht, dass es darum geht, Leute loszuwerden, sondern ich glaube, dass es gibt so einen Begriff, den die Rechten, den Linken viele Jahre schon vorwerfen. Das ist das sogenannte Virtue Signaling. Also der eigenen Anhängerschaft
Tatkraft.
Mitzuteilen, Tatkraft, also was war denn Virtue, der eigenen Anhängerschaft zu zeigen, wie tugendhaft man im Sinne dieses Soziotops ist. Und ich glaube, was wir da sehen mit diesen Abschiebungen und Ausweisungen, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch jetzt wie in diesem Fall, ich glaube, dass das rechtes Virtue Signaling ist, was wir da sehen, und zwar zu Lasten echter Individuen. Ich glaube, das ist, was wir da sehen. Das ist das, was die Rechten, den Linken in den Socials seit 10 Jahren vorwerfen. Ja, hier deine Solidaritätsbekundung oder was auch immer, das ist ja nur Virtue Signaling, das ist ja nur Gratismut und sowas. Ich glaube, dass da gerade rechtes Virtue Signaling stattfindet, ohne Rücksicht auf Verluste.
Mhm. Das kann sein, das ist mir ein bisschen kommt egal, ne? Weil die Leute haben Grundrechte und das
Ja, das geht halt so. Also das ist ja meine gute Nachricht. Mir war gar nicht klar, dass das eine gute Nachricht ist. Mir dann erst im Verlauf dieser Sendung aufgefallen. Ich habe, was mir nicht klar war: 3 Millionen Leute in Deutschland haben eine Apfelallergie. Ne? Okay, ich finde Apfelallergie, Juckreiz, Brennen, Schwellungen im Mundrachenraum.
Ja.
Weil irgendein Protein da drin bekommt den nicht. 3 Millionen, ich finde das voll viel.
Mhm.
So. Jetzt hat die Wissenschaft 2 Apfelsorten gefunden, gezüchtet, wo kaum noch von diesen Proteinen drin ist, die also kaum noch allergieauslösend sind. Und diese beiden Äpfel heißen ZDN 168 und ZDN 186, was mir so ein bisschen vorkommt wie die Panzerknacker, weil bei denen stand auch immer 186, 168 hießen die doch immer irgendwie. Das eine ist eine frühe Sorte, das andere ist eine späte Sorte und beide Sorten sind groß, von süßem Geschmack und knackigem Fruchtfleisch.
Es ist so, wie ein guter Apfel zu sein hat.
Genau. Ab Herbst soll es die erste Ernte geben und die werden wir dann eventuell irgendwo in den Läden finden. Und die Tagesschau hat auch dazu geschrieben, bis dahin werden die beiden Sorten auch noch richtige Namen erhalten.
Das ist nett.
Dabei finde ich Zinn 68, wie ich das gerade machen. Zinn 68, ja. Ein Pfund 68er und ein Pfund 86er, bitte.
Ja,
und ich habe noch einen Sinnspruch zum Wochenende mitgebracht, den habe ich gefunden im Altpapier. Das Altpapier ist so eine medienkritische Webseite, Newsletter, man weiß das ja heute. Das Altpapier ist die Medienkritik des Mitteldeutschen Rundfunks und die ist sehr oft sehr gut und noch öfter echt biestig. Mhm. Also so biestig, wie über Medien mir aus dem Podcast rausschneidet, wenn ich mal so bin. Das finde ich immer ganz schön. So, nee, schneid das mal raus. Das ist und in diesem Altpapier stand, der Anlass ist eigentlich egal. Wie in Kolumnen, die Klares in verschiedenen Nuancen versprechen, sieht man aber auch hier nicht das, was objektiv falsch läuft, sondern das, was aus Sicht derer falsch läuft, die behaupten, dass es falsch läuft und glauben machen wollen, dass es außer ihnen niemand sagt. Da geht es natürlich darum, dass jemand irgendetwas ankündigt mit, ich werde jetzt mal Klartext reden.
Ja, genau.
So, fand ich einen tollen Satz. Wie in Kolumnen, die Klares in verschiedenen Nuancen versprechen, sieht man auch hier nicht das, was objektiv falsch läuft, sondern das, was aus Sicht derer falsch läuft, die behaupten, dass es falsch läuft und glauben machen wollen, dass es außer ihnen niemand sagt. Außer der Kellnerin im Biergarten in Oberbayern, wo ich neulich war. Die ist auch meiner Meinung.
Und wenn man das jetzt sagt, dann kriegen die Linksgrünen Schnappatmung.
Genau, und es dient nur der AfD. Ganz anders als dieser Koalitionsvertrag.
Ja. Kommen wir zum Limerick der Woche. Und in der vergangenen Woche hatten wir über die Pinguine von Heard Island gesprochen, die von Donald Trump auch Zölle auferlegt bekommen haben. Und weil das ein bisschen lustig war und weil Pinguine tolle Tiere sind, haben wir das Thema ausgesucht. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Ein Pinguin lebte auf Heard. Er trug einen Spruch auf dem Shirt. Wir scheißen auf Zölle. Hey Trump, fahr zur Hölle. Und wirkte dabei leicht verstört.
Thema heute?
Müssen wir nicht noch erstmal die...
Ach so. Ja, das stimmt. Das müssen wir auch.
Ich meine ja nur. Ich nehme den von Timmy.
Mhm.
Am Gipfelkreuz des Pisbuin lebt... Ich weiß gar nicht, wie man den so ausspricht. Pisbuin. Am Gipfelkreuz des Pisbuin lebt neuerdings ein Pinguin. Wie er dort oben hingekommen, ob er den Berg allein erklommen, das fragst am besten selbst, du. Ja, Mensch, heißt das eigentlich... Pisbuin, Pisbuin, Pis.
Es ist österreichisch, also.
Nein, das ist nicht, ich weiß gar nicht, vielleicht hat es der Franzos dereinst benannt.
Mhm, ja? Wenn du meinst.
Man weiß es nicht. Ich guck mal hier, Pitsbuin. Pitsbuin.
Ich nehme den von Regina Meier.
Aus dem Bündnerromanischen kommt das. Das ist ja interessant. Entschuldigung, mich war abgelenkt. Worum geht's?
Ich nehme den von Regina Meier. Auf Herd die Pinguine saßen beim Grill, kam Trump daher und schrie sehr schrill. Von euch zur Hölle nehme ich nun Zölle, meinte einer nur, chill, Baby, chill.
Pitsbuin übrigens war Sonnenöl. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt. Das war so eine braune Flasche, hat, glaube ich, sogar nach Kokos gerochen oder so. Wir haben früher im Strandbad alle gerochen.
Ja.
Und das war so, damit hat man sich eingerieben, damit man schneller, krasser braun wird.
Ja.
Also praktisch eine Lupe auf die Haut geschmiert. Mhm. Würde heute auch, glaube ich, kaum noch jemand machen, außer irgendwelche Influencer natürlich.
Natürlich. Apropos Influencer, das könnte doch ein gutes Thema für die nächste Woche sein. Also ich meine jetzt die beiden aus Dänemark. Da haben wir jetzt die Wahl, Influencer
oder
Scheiße.
Influencer oder Scheiße. Bonuspunkte für die Kombination aus beidem.
So können wir es doch machen. Ne?
Ja, so können wir es machen.
Und damit sind wir auch beim Börsenticker. Viele Menschen haben uns geschrieben, dass sie sich auf den dieswöchigen Börsenticker besonders freuen.
Der ist nicht wirklich gut. Irgendwer hat da Dienst gehabt. Irgendwer hat da Tickerdienst gehabt, der ein bisschen seriöser arbeitet.
Na, wir wollen sehen.
Bisschen seriöser.
Montag.
Tiefe Sorgenfalten an der Wall Street.
Dienstag.
Ich wüsste gerne mal, wie das aussieht, wenn die Wall Street in Sorgenfalten liegt. Mm. Kann da mal jemand so ein AI-Bild draus machen? Berg- und Talfahrt an der Wall Street.
Mittwoch.
Zoll-Rally in New York. Da wollte jemand nicht zum dritten Mal Wall Street schreiben. Ja.
Donnerstag.
US-Aktienmärkte verschärfen Abwärtstempo.
Freitag.
DAX-Angstbarometer zieht wieder an. Ich weiß nur nicht was. Hose, Jacke.
Vielleicht auch eine Mütze.
Mütze. DAX-Angstbarometer jetzt mit Mütze. Ich weiß gar nicht, was das DAX-Angstbarometer ist. Ist das irgendein Quotient aus irgendwas? Warte mal, haben die hier allen Ernstes? Warte mal gerade. Ich suche mal nach Angst, da ist Angstbarometer, nochmal Angstbarometer. Vom DAX-Angstbarometer kommt ein Warnsignal. Auch das nahende Wochenende mahnt zur Vorsicht. Da muss ich dann immer an Herbert Grönemeyer denken, der auf seiner ersten LP allen Ernstes, also sie muss man sich anhören. Das ist. Es gab dann das Gerücht, vor dem digitalen Zeitalter sozusagen, gab es dann das Gerücht, dass Grönemeyer den Weitervertrieb dieser Platte verhindern wollte.
Ja.
Und ich kann das verstehen. Da geht es dann, wenn der Tag zur Arbeit mahnt, ist eine Zeile aus dem Lied. Da muss ich immer dran denken, wenn jemand mahnt. Jetzt gucke ich nochmal weiter hier, Angstbarometer. Der erneut steigende V-DAX bedeutet für die weiteren Perspektiven am deutschen Aktienmarkt nichts Gutes. Nicht umsonst wird dieses Volatilitätsmaß auch als Angstbarometer der Börse bezeichnet. Dabei gilt die Regel, steigt der V-DAX, fallen die DAX-Kurse.
Naja.
Der V-DAX, die erwartete Schwankungsbreite der DAX-Kurse. Donnerwetter, knapp 37 Punkte. Am Montag waren es noch 44, ich höre jetzt auf. Ich verstehe das sowieso alles nicht. Ich denke immer nur, die Märkte.
Musst du da nicht was ausfüllen, dass du das alles verstehst, bevor du Aktien kaufst?
Das Angstbarometer muss man nicht ausfüllen. Volatilitätsindizes sind, glaube ich, jetzt nicht so interessant für, ja. Für die wie ist das den Optionsschein, Hochfrequenzoptionsscheinhandel, den ich so mache. Ob es das gibt, weiß ich nicht.
Kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren oder einfach auch ergänzen würdest?
Ich möchte gerne noch ein bisschen über den Koalitionsvertrag reden. Und zwar hatte Holger ja über dieses Schonvermögen gesprochen, also die Menge an Geld, die bisherige BürgergeldempfängerInnen sozusagen auf der hohen Kante haben konnten, die nicht angerechnet wurde auf die Leistung. Und ob dieses Vermögen komplett ausgegeben muss, das kann man so aus dem Koalitionsvertrag nicht ablesen. Es scheint unwahrscheinlich, also sie schreiben dort, die Höhe des Schonvermögens koppeln wir an die Lebensleistung. Das werden wir bürokratiearm umsetzen. Was genau jetzt da diese Lebensleistung ist, wie sich die berechnet Und wie das dann mit der Höhe dieses Vermögens zusammenhängt, das weiß man einfach aktuell noch nicht. Mhm. Im Moment gibt es so einen Freibetrag von 15.000 Euro pro Person in einer Bedarfsgemeinschaft.
Okay.
Und dann hatte Holger ja noch über diese Frühstarterrente gesprochen und ich weiß nicht, ob er das beabsichtigt hat. Für mich klang es ein bisschen so, als würde der Staat Kindern und Jugendlichen diese 10 Euro monatlich
schenken.
Zustecken, genau. Ja. Also schenken wird er sie ihnen schon. Er wird das Geld aber für die Kinder und Jugendlichen anlegen. Also so wie ich das aus dem Koalitionsvertrag rauslege, hat man da als junger Mensch gar nichts mit zu tun und bekommt dann eben mit 18 Zugang zu diesem Depot. Aber das heißt nur, dass man auch selber einzahlen kann. Ausgezahlt werden soll dieses Geld erst, wenn man das reguläre Rentenalter erreicht hat.
Mhm.
Genau, also mal schauen, wie viel Financial Literacy sich dann daraus irgendwie ableiten lässt.
Verstehe.
Dann hatte ich die Höhe der Zölle rausgesucht. Das hat Holger dann ja schon selbstständig nachgetragen in der Sendung. Genau, zu diesen Kampfjets, die die USA nach Taiwan geliefert haben, habe ich so ein bisschen widersprüchliche Zahlen in den Quellen gefunden. Was ich aber am häufigsten gelesen habe, war, dass es da um 66 Kampfjets geht, wo die USA eben der Lieferung jetzt zugestimmt hat. Die ersten wurden wohl auch schon geliefert. Aber wie viele, da konnte ich jetzt irgendwie keine plausible Aussage drüber treffen, sagen wir so. Dann hatte Holger einen kleinen Zahlenverwechsler drin. Bei dieser DIW-Studie zum bedingungslosen Grundeinkommen haben 107 Menschen 3 Jahre lang Geld bekommen, nicht 122. Und genau, bei diesen 4 Studis, von denen du erzählt hattest, die abgeschoben werden sollen, weil sie sich an Pro-Palästina-Protesten beziehungsweise an einer Besetzung an der Freien Universität Berlin beteiligt haben sollen, da handelt es sich nicht ausschließlich um EU-BürgerInnen, sondern 3 Personen kommen aus der EU, 1 Person aus den USA. Und dann noch ganz wichtig, Holger hatte ja die Panzerknacker erwähnt bei den Äpfeln, die Zahlen, die die Panzerknacker auf ihren Trikots, wollte ich gerade sagen, auf ihren Anzügen tragen, setzen sich aus den Ziffern 176 immer zusammen, nicht 186 wie bei den Äpfeln, aber nah dran.
Sehr schön, danke fürs Nachgucken.
Sehr gerne, das war's für heute, schönes Wochenende.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer, wenn die Sendung sich zum Ende neigt, bedanken wir uns. Vielen, vielen Dank, danke, dass ihr uns möglich macht. Ohne euch gäbe es die Wochendämmerung nicht. Das heißt, falls ihr da noch nicht dabei seid, dann schaut mal auf wochendämmerung.de. Wir bieten euch verschiedene Wege an, wie ihr uns unterstützen könnt. Ihr könnt ein Abo bei Apple Podcasts klicken. Ihr könnt aber auch ein Abo bei Steady klicken. Da haben wir verschiedene Varianten. Und falls ihr dort bei den Ultras oder im Fanclub Mitglied werdet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung euren Namen vor und das kommt jetzt.
Dins 1.
Olaf und Fiete.
Martin Afanasiev.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpis Verlobter wieder kurz.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
Das eigentliche Verbrechen ist, dass es nur illegal ist, wenn man erwischt wird. Gruß aus Trumps Trading Room.
Der Witz ist halt, der kann machen, was er will. Der ist immun.
Natürlich kann er machen, was er will. Ja, ja, sicher. Das ist eine Diktatur. Das ist nur noch nicht ganz durchgesickert.
Ja. David Hasenbeck.
Wing Commander Lord Fleschert hat vorübergehend das Interesse verloren und macht erstmal Pause.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Jessica Kogoy.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Scheckis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
Markus tut was für die Prophezeiung Breu.
So, dann muss und so weiter.
Dem Dösewicht ihm seine Kollegin Rieke war neulich auch auf der Force Gies und will darauf hinweisen, dass Gies für Geo Information System steht und dass Jans wichtig ist für Umweltplanung zum Beispiel.
Gestern, oder war es vorgestern? Siehst du, ich weiß es gar nicht mehr. Gestern stehe ich in der Küche und denke Force Gies. Aber plötzlich war das in meinem Kopf und ich dachte so, FOSS ist doch Free and Open Source Software und GIS ist doch irgendwas mit Geodaten, oder? Naja, erstmal essen. Das ist, passt gerade sehr gut. Vielen Dank. Jens Fiebig.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Bayern. CSU will Atombalkonkraftwerke fördern.
Janine Schöne.
Die Vorstellung. Sie tanzt allein. Beste,
ich weiß nicht, wo das war. Ich glaube, Blue Sky. Irgendwie auch jemand rumgehatet. Irgendwie so über Koalitionsvertrag oder was auch immer. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls war da drin der Satz, finde ich total geil. Ausländer raus zur Kernfusion.
Okay.
Da musste ich dann auch dran schön denken. Bei uns hatte, das ist ewig, ne? In den 1980er Jahren hatte bei uns irgendjemand mal riesengroß an die Wand der Turnhalle gesprüht: Türken raus, der Wald stirbt. Das ist genauso bekloppt. Wobei aber Ausländer raus zur Kernfusion finde ich noch besser.
Oh Mann, ey. Sie tanzt allein, die Musik in ihrem Ohr, sie tanzt allein wie tausendmal zuvor.
Das Schmieren von Politikern und so weiter.
Morse Tetechi hat einen Verdacht. Geschichte wiederholt sich nicht, aber könnte sie wie ein Fraktal aus selbstähnlichen Orbits bestehen? Oder auf die aktuelle Lage konkretisiert, gehen wir gerade aus dem Vormärz direkt in die Restauration der Stagnation?
Fraktal aus selbstähnlichen Orbits. Das heißt, Geschichte wiederholt sich nicht, aber reimt sich. Ja, ja, klar. Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Im Märzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Auer.
Matze aus Spandau.
Wenn Tiger hinter Tiger und so weiter.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Fun Fact 2. Weniger als 10% der im akademischen Sektor neu begonnenen Beschäftigungsverhältnisse sind unbefristet. Bei einem Wechsel in die Privatwirtschaft sind hingegen über 70% der neu begonnenen Beschäftigungsverhältnisse unbefristet. Quelle Buwick 2025.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Captain Blackadder.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Wolfgang grüßt Mila und auch Jürgen Schäfer vom Gipfel des Berges mit der wackelnden Weide. Also Ort Vra.
Also das ist echt, ist das jetzt, was ist denn das jetzt eigentlich für ein Ismus, dessen du dich da schuldig gemacht hast?
Es ist Arbeitsverweigerung.
Welcher Ismus mahnt denn hier? Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Liebe Grüße von Katan.
Lise grüßt die Katana.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Wenn die Sterne dunkel werden und das Mitleid Trauer trägt, wenn im Schatten großen Wohlstands Europas letzte Stunde schlägt.
Christoph Henninger und Clemens Langhans, kommt die Zeit der Rattenfänger. Listig spielen sie ihr Lied, singen von verfaulter Hoffnung, denen, die niemand mehr sieht.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernocki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Felix sagt Dankeschön.
Herr Ober, bitte zwei mir lange Dankschee.
Wenn jemand zu dir sagt, das geht nicht, dann sind es seine Grenzen, nicht deine.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano del Tauscho.
Es ist Blühling an der Birk. Die Allergen.
Es ist Herbst. Auf dem Feld. Die Kirben.
Es wird Wärmatz in den Gärten. Die Pilsen.
Wärmatz finde ich immer noch am besten.
Ja.
Herr Frittenober, drei kleine Emmentaler, bitte.
Nie sollt ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
Herr Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Das ist Wahnsinn. Warum hilfst du jetzt? Zölle, 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 Zölle,
Zölle.
Eiskalt lässt du meine Wirtschaft stagnieren.
Clemens Elsgaben.
Roland Erk.
Roland S.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schreit ein Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Daniel Griesel.
Jennifer und Norbert grüßen aus dem Linux Hotel in Essen.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen. Was sind für Bilder in deinem Kopf?
Linux Hotel ist ganz einfach. Linux Hotel ist, du kommst an, keiner ist da. Da musst du dich selber um deinen Check-in kümmern, aber niemand sagt dir, wie es geht. Wenn du dann deinen Schlüssel endlich hast, geht die Tür nicht auf. Das ist so meine Linux-Erfahrung. Ist natürlich auch, also das
20
letzte Mal,
Jahre her, ne?
Ja, nee, nicht ganz. Das letzte Mal, dass ich ein Linux nicht nur installiert, sondern auch zum Laufen gebracht habe, mit allem Pipapo, war 2008.
Na gut, also nur 17 Jahre, nicht genau. 20.
Und jetzt habe ich das Problem, dass ich denke, oh ja, eigentlich brauche ich diesen Rechner nicht, der ist auch ziemlich alt. Altes kleines Netbook ist das, wo das drauf ist. Ich würde das ja gerne löschen und dann verschenken.
aber ich verstehe nicht genug von Linux, um zu wissen, ob dann auch tatsächlich meine Passwörter gelöscht sind. Irgendwas ist immer.
Oh Mensch.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kathi grüßt Joni.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Hägler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser verpasst keine Folge der Wochendämmerung.
Huch! Jan Heck.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias komischer Buchstabe Herbst.
Hab ich dir neulich doch geschickt.
Nein. Ja, hab ich ja vergessen.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Der Fossi-Bär hört nicht wegen der niedlichen Hundebilder zu, sondern wegen des Inhalts. Nur sehr spezielle Menschen hören Bilder.
Ja, Blinde, wenn ein Alttext da ist, mit einem Screenreader zum Beispiel. Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Large amounts of stocks were bought right before the tariff pause was announced, making a few rich on the back of the people. In Soviet America, the government trades you.
Anja und Jan in Zinnowitz.
In Soviet America. Mhm. Oh Gott. Was für Zeiten, ey. Nils Israel.
Der Oberemmenbach ist ein typischer Frittenthaler Graben. Nuff sad.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Michael Jes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Michael K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Ich habe jetzt schon Angst und hoffe, dass du diesen Zungenbrecher nachher kriegst.
Na gut.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern. Piraten essen auch gern Gewürzgurken.
Kamikaze.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen Knowles und Zalewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kupetzki.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Janett Lechner.
Dietmar Liesen.
Nee.
Ach, Dietmar Liesen.
Dietmar Liesen. Dennis Licht.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Robert Manik.
Nevermind.
Der Ferdinand mit dem Kuli in der Hand.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Serienempfehlung an Tobi und Holger und so weiter.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Also hast du im Hintergrund gerade meinen HomePod labern gehört?
Ja, was hat er gesagt?
Hey Siri, schon gut. Gar keins. Aus, Siri, aus. Nein. Ey, was für eine Rotze. Ich meine, weißt du, das ist ein riesengroßes Unternehmen. Geld ohne Ende, boah, tolle Produkte und nicht in der Lage, so eine blöde Software für so einen blöden Dingsi da zu... Schmeiß ich raus, das Scheißteil. Wo waren wir?
Ich weiß nicht, Thorsten W. Neu, Bernd Nossem, irgendwie sowas. Oder
Oke Oldenburg.
Annette Och, das war schon wieder für diese Woche schade.
Michael Ott.
Barbara Perlchen.
Nee. Ja, ist Pellchen, nicht Perlchen.
Das ist schade. Baba. Oh nein, ich muss jetzt schon wieder da.
Das okay. Wieder los. Boris Perner.
Barbara Pellchen.
Boris Perner.
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Wirklichkeit, es zählt, was erreicht wird. Populismus, es reicht, was erzählt wird.
Josef Porter.
Sebastian Köpp.
Frau Rabe macht auf den internationalen Tag der Karotte aufmerksam. Aber Achtung, von zu vielen Möhren wird man orange und wer will das schon?
Axel Rasmussen.
Michael Reißler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter, wieder Henker.
Marc Riese.
Mike Rochburns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Felix Schindler.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie
Konsis Gibidibi.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Knoblauchstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern, nur noch zwei Steine im Abspann.
Ja, Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
Don't panic, tease the people with kindness.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Dimm.
Was ist Toasted Cheese?
Vielen Dank euch und ich freue mich über die Maya-Bilder auf Pixelfett.
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
färben schon mal Ostereier und freuen sich schon, dass Priscilla und Gwyneth Molesworth Kuchenlämpchen backen, denn es ostert allmählich.
Martin Unterlechner,
Jan van Finkenreue,
Robert Ferst,
Audra Fischer.
Wir sehen ja nun, was wir von Scholz Besonnenheit haben.
Luisa Weyers,
Timo Wicki,
Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth,
Cindy und Timmy Wüst,
Uwe Zieling,
Sebastian Zimmermann.
Eigentlich heißt er Stefan.
Stimmt, warum? Was ist denn mit dir, Stefan? Stefan Zimmermann.
Und Mieto Balaschk, liebt euch einfach. Ist das eine Aufforderung oder ist das ein...
Das weiß ich nicht, aber also ich liebe dich.
Das ich dich auch.
Siehste?
Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und das war sie, die Wochendämmerung vom 11. April 2025. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.